Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marc Schumeitert, ich bin Krankenpfleger und neben mir sitzt meine Kollegin Ricarda van der Mahl. Und wir sind die Pflegeprofis.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, wer wir sind und wofür wir stehen, dann müsst ihr euch bis zum Ende des Podcasts gedulden. Dann erfahrt ihr, wo ihr uns im Internet finden könnt und warum wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Und damit gleich zum Thema.
Ja, denn, weißt du, die Zustände in der Pflege sind einfach katastrophal. Schau mal, wir haben zu wenig Zeit für Patienten, zu wenig Zeit, um die Arbeit professionell auszurichten. Wir haben noch nicht einmal genug Zeit, um auf Toilette gehen zu können.
Auf Toilette gehen? Wer muss denn als Pflegekraft schon auf Toilette gehen? Wir haben doch eh keine Zeit zum Trinken.
Ja, da hast du wohl auch wieder recht. Aber überleg mal, professionelle Pflege. Was heißt denn schon professionelle Pflege? Das bisschen waschen, den Arsch abwischen, selbst das Essen austeilen, das kann doch jeder von uns hier machen.
Ah, sicher. Pflegen kann jeder? Na, ich möchte ein Beispiel geben. Und ich kann ja auch genau sagen, warum das nicht stimmt. Stell dir vor, du siehst einen Mann auf der Straße, der kommt dir entgegen, der ist kreidebleich und der hat einen Herzschlag wie ein Kolibri, ist nass geschwitzt und sieht generell aus, wie als ob er kurz vorm Grab steht. Ja? Könntest du jetzt jeden auf der Straße fragen, was der hat, wie man ihm helfen kann und was der jetzt genau in diesem Fall braucht? Ich glaube nicht. Aber, weißt du, genau von so einem Fall hat mir eine befreundete Pflegekraft erzählt. Und weil die Geschichte, der Werdegang dieser Pflegefachkraft so außergewöhnlich ist, habe ich das als Interview mitgebracht. Und das möchte ich dir und unseren Zuhörern einmal vorspielen. Und ich hoffe, das wird euch gefallen.
Da bin ich aber wirklich mal gespannt, was die Pflegefachkraft uns da zu erzählen hat.
Hallo, ich sitze hier heute mit Moses Ojogo und Moses, ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Moses, wie lange bist du schon in der Medizin?
Oh, ich habe damals angefangen 2007 mit einem Medizinstudium in Nigeria, bin dann 2013 fertig gewesen, bin dann hier nach Deutschland zurückgekommen, habe dann Ende 2013 wegen einem Familienfall mit der Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger angefangen. Habe die abgeschlossen 2016, bin dann in die chirurgische Notaufnahme gekommen für ein halbes Jahr und danach habe ich internistisch in der Notaufnahme gearbeitet und jetzt seit 7 Monaten als Hauptnachtwache.
Also das klingt auf jeden Fall nach einer großartigen interdisziplinären Medizinkarriere. Du hast ja dann super viel Erfahrung, was das angeht und einen ganz eigenen Blick, was die Professionalität in der Pflege angeht. Und ich hatte mit dir im Vorfeld auch schon ein bisschen besprochen, worauf es uns jetzt hier im Podcast ankommt. Es ist uns wichtig, dass wir versuchen, den Leuten ein bisschen einen Blick auf eine möglichst professionelle Pflege zu geben. Und ich weiß, dass du da bestimmt einige Geschichten hast, die du uns da erzählen könntest. Und um eine davon würde ich dich jetzt bitten.
Okay, was mir spontan einfällt, ist einmal eine Situation gewesen in der Notaufnahme, internistisch. Da haben wir einen Patienten gekriegt über einen Rettungswagen. Es hatte unklare Vigilanzminderung. Darauf ist dann ein sehr frischer Kollege, also ärztlicher Kollege, gekommen und hat dann darauf veranlasst, dass wir unbedingt jetzt ein EKG schreiben sollen. Ich habe den Patienten eben angeguckt und habe gesehen, okay, der war kalkblas. Und habe mich eben verweigert, das EKG zuvor zu schreiben und habe darauf beharrt, dass wir eben sofort einen Zugang legen und erstmal eine BGA machen. Es hat sich eben dann auch bestätigt, dass er ein HB hatte von 4,5. Dann haben wir natürlich das EKG erstmal hinten angelassen und mit Blutkonserven ihn eben wieder erstmal aufgesättigt.
Ja. Ich denke, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil Blutgasanalyse zeigt ja dann den HB-Wert innerhalb von, was, einer halben Minute?
Ja, nicht mal.
Ne? Nicht mal einer halben Minute. Und ein EKG, selbst wenn es halt geschrieben worden wäre und selbst wenn das irgendwie indiziert gewesen wäre, hätte eventuell keine Aussage gehabt gegenüber einer normalen Laborkontrolle.
Das ist auch so. Genau.
Mit deiner Pflegeerfahrung und deiner Medizinerfahrung in verschiedenen Ländern jetzt, ne? Und so wie ich das verstanden habe, du hattest erzählt, deine Familie sei auch, also du hättest auch Kontakte nach Amerika rüber?
Genau, das ist korrekt.
Ne? Wie stellt sich für dich die Situation in der Pflege und in der Medizin hier, was die Professionalität angeht, in Deutschland dar? Was ist so dein Eindruck?
Also ich bin ein bisschen traurig, weil ich auch ein bisschen ein gebranntes Kind bin. Ich muss sagen, meine Mama arbeitet eben auch in der Pflege. Die hat auch eine Intensivweiterbildung, eine Case-Manager-Ausbildung und ist mittlerweile für die praktische Ausbildung zuständig an einer Krankenpflegeschule. Mhm. Und ich finde es so schade, weil ich eben gesehen habe, dass wir massiv gute Pflegekräfte haben, die auch viele Sachen eben wirklich können, aber nicht die Lobby haben wie in anderen Ländern. Und
Die Pflege ist in Deutschland ja mittlerweile hinter fast jedem anderen europäischen Land zurück, was Sachen angeht wie Professionalität, Selbstverwaltung, auch Kompetenzbereiche, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ne? Das ist definitiv was geändert werden muss und was sich auch in den nächsten Jahren ändern wird. Also da führt auch kein Weg drumherum, sonst bleibt man einfach auch im internationalen Vergleich zurück oder noch mehr zurück, als wir es jetzt schon sind.
Und ich denke, Deutschland hat es eben in der Hinsicht auch sehr schwer gehabt. Also wenn wir uns die Geschichte angucken, woraus sich die Pflege in Deutschland entwickelt hat, ist es eben nicht so gewesen, dass man von vornherein gesagt hat, wie in den Staaten, wo man in den 90ern eben schon angefangen hat, Pflegewissenschaften aus dem Bogen zu stampfen und zu forschen. Ja,
schon weit früher.
Ja, stimmt, weit früher. Also ich glaube, das ist ein großes Problem, was wir hier haben, dass es eben teils noch ein Ausbildungsberuf ist und dass man eben andere Kompetenzen hat, weil man viele Kompetenzen abgegeben hat.
Einige Kompetenzen sind nicht nur abgegeben, die sind ja auch, nie erteilt worden. Und damit meine ich jetzt, die Pflege wird ja auch, was wenn man den Leuten zuhört, auch gerne mal klein gehalten. Wie stehst du dazu?
Weil ich es von beiden Seiten sehen kann.
Genau.
Also, wenn ich einen weißen Kittel getragen habe und teilweise im 24-Stunden-Dienst war und was für Anrufe ich gekriegt habe von Pflegekräften, dann habe ich verstanden, warum die klein gehalten wurden, muss ich einfach ehrlich sagen, weil es einfach überhaupt nicht gepasst hat. Auf der anderen Seite, wenn ich aber auch gleichzeitig eine gute Pflege im Rücken hatte und du selber als Youngster nicht wirklich wusstest, was du machen solltest und dann den hilfenden Blick rübergewandt hast und dir die Pflegekraft sagen konnte, ist kein Problem, wir legen jetzt da den und den Gips an oder wir machen das so und so, war ich super dankbar und da hat man eben auch gemerkt, wie wichtig es eigentlich auch ist.
Teamarbeit in beiden Fällen meinst du?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich auch nicht anders als du. Es ist wichtig, dass man die Leute gut ausbildet und dass die Leute halt auch viel Erfahrung mit auf den Weg bekommen, um dann auch irgendwann so handeln zu können. Gerade das Handeln im Notfall ist wichtig. Aber weil du gerade sagtest, die Situation auf den Normalstationen, ist da, siehst du in deinen Augen einen Unterschied zwischen den Normalstationen und den Fachstationen wie Notfall oder Intensiv?
Ja, definitiv. Also ich glaube, mittlerweile ändert sich das auch ein bisschen. Früher war ja wirklich UBOs, dass man erst in eine Notaufnahme oder auf Intensiv durfte, wenn man 2 Jahre mindestens Normal- oder EMC-Erfahrung hatte. Und ich habe das für sehr sinnvoll gehalten, weil man auf der Normalstation das Normale, also wie wurde bei mir in der Ausbildung immer gesagt, der Rundumblick gelernt hat und eben die Strukturierung, wie eine Station abläuft. Und wenn man dann in einer Notfallsituation ist und später darauf geschult wird, ist es eben vom Vorteil, wenn man normale Pflege natürlich auch beherrscht. Und mittlerweile verschwimmt das meines Erachtens sehr, weil viele frische, examinierte Kräfte in die Funktionspflege rein können, aber eben das Grundgerüst noch gar nicht gelernt haben von der Pflege.
Wir stehen jetzt an einem Punkt, wo die Pflege sich der Situation gegenüber sieht, einen riesigen Verlust von Leuten und von Fachpersonal zu haben in den nächsten paar Jahren, in den nächsten 10 Jahren auf jeden Fall, in den nächsten 5 Jahren beginnt das alles schon, wo sehr viele langjährige, erfahrene Pflegekräfte dann in Rente gehen werden, deren Expertise dann in ganz Deutschland dann halt auch schmerzlich vermisst wird. Leute, die Berufserfahrung haben, die nicht in 3 Jahren gemessen ist, sondern in 30 Jahren gemessen ist. Wie siehst du die Pflege in 5 Jahren? Oder die Medizin im Allgemeinen in 5 Jahren? Was unter diesem Gesichtspunkt?
Unter dem Gesichtspunkt wird es noch viel schlimmer, als was wir jetzt zurzeit schon im Haus haben, muss ich ehrlich sagen. Insgesamt ist es eben extrem schlimm, dass ich ganz viele neue Teams sehe, wo alte eben sozusagen rausgeekelt wurden und die Teams funktionieren dann eben einfach überhaupt nicht, weil man niemanden mehr hat, der das eben transportieren kann, wie der Leitweg und die Erfahrung, wie man in gewissen Situationen umgeht, weil man sie eben gefühlte 5000 Mal in seinem Berufsleben gesehen hat, nicht mehr weitergeben können.
Es ist richtig. Die Leute, die jetzt rausgehen und die auch rausgeekelt wurden, das ist so dieses, ein bisschen Generationenkonflikt, nehme ich an, der dahinter steht. Aber diese Leute, die sind halt auch ein bisschen der Kitt, der durch Erfahrung und durch die Werte und durch die langjährige Berufserfahrung und einfach auch dieses in sich ruhende Vertrauen die Leute dann halt auch zusammengehalten hat und die Teams halt auch zusammenhält. Und auch ich sehe das ähnlich, dass die Situation sich dadurch halt auch noch wesentlich verschlechtern wird. Denn das sind einfach Sachen, die du nicht einfach in der Schule lernen kannst. Das sind Sachen, die sich halt erst in vielen, vielen Jahren dann halt entwickeln und zeigen.
Ich habe eine Freundin gehabt, die war in Finnland, wo es eben schon lange ein Studiengang ist. Und dann waren die Finnen auch hier in Göttingen und haben uns besucht. Und dann haben wir uns lange unterhalten und die sagen eben auch, man merkt ganz klar, dass die in Finnland von den Abläufen her professioneller sind in der Theorie, aber dass die deutschen Kräfte eben deutlich besser am Patienten arbeiten konnten, weil sie eben praktisch viel mehr Erfahrung haben. Mhm.
Würde das dann bedeuten, dass es vielleicht sinnvoll wäre, da eine Kombination draus zu machen zwischen den studierenden Pflegekräften, die dann halt in der Theorie gut ausgebildet sind als theoretischer Studiengang, eventuell ein bisschen mehr Pathophysiologie, mehr Anatomie, mehr medizinisches Wissen da reinbringen und dann halt so die klassisch ausgebildeten Pflegekräfte, so vielleicht als Übergang oder vielleicht auch auf Dauer?
Also schon, ich finde, da bin ich schon ein sehr großer Fan von dem amerikanischen System, wo eben die Schwester schon fast auf Augenhöhe mit dem Arzt ist und gleichzeitig eben aber auch so viele Spezialisierungen hat, um eben die eigenen Patienten zu leiten und eben Kompetenzen hat, um sie zu behandeln. Und darunter eben sozusagen nochmal die kleineren Nurses hat sozusagen, die für andere Tätigkeiten eben mit zuständig sind.
Ja, die verwenden ja oft das Primary Nursing System und dann hast du ja die Associated Nurse mit dazu. Und in Verbindung davon könnte man das, also wenn man das hier, man hat es ja in Deutschland versucht, dass man das so einführt. Das ist ja in vielen, vielen Stationen vollkommen, es ist kläglich gescheitert durch diese zusätzliche Hierarchieebene und die Tatsache, dass viele sich dann halt außen vor gefühlt haben und gesagt haben, dass die Leute sich außen vor gefühlt haben in ihrer eigenen Ausbildung und in ihrer eigenen Kompetenz eingeschränkt gesehen haben. Ja? Ist das wünschenswert, dass man eine weitere Hierarchieebene einführt?
In der Hinsicht schon. Also sehe ich das schon so, ganz klar, aus dem Grund, weil man sonst keine andere Möglichkeit hat. Wir haben das Problem, hier in Deutschland haben wir eine extrem starke Ärztelobby und die hält das ja bewusst auch klein. Die wollen ja niemanden eigentlich da haben auf Augenhöhe. Und ich glaube, dadurch, dass man eben nochmal einen Step drüber hat, wird es auch dem Arzt einfacher fallen, zu sagen, okay, dann setze ich mich mit der auseinander, als mit einer ganzen Berufsgruppe.
Ich persönlich denke, dass es sinnvoll ist, dass die Leute, die wirklich Wissen haben, dass die Leute, die wirklich professionell pflegen, ja, dass die auch respektiert werden und wahrgenommen werden als die Menschen, die tatsächlich mit den Ärzten nicht unbedingt auf Augenhöhe, aber oder nicht medizinisch auf Augenhöhe, aber gesundheitlich, in der Gesundheitsarbeit auf Augenhöhe sein können. Na? Eine ausgebildete Pflegekraft muss jetzt nicht alles Wissen haben, was ein Arzt hat, aber die Erfahrung und das praktische Wissen, was die mitbringen, das ist definitiv etwas, was man respektieren muss auf unserer Ebene.
Sehe ich ganz genauso. Was ich eben nur so schade finde in Deutschland, du hast mittlerweile nicht mehr die Zeit, wirklich professionell zu pflegen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was wir zurzeit haben, weil ich habe nie in meinem Medizinstudium eine Prophylaxe gelernt zum Beispiel. Also sowas ist kein Bestandteil von einem Medizinstudium, aber in der Pflege habe ich Prophylaxen gelernt, aber wenn ich jetzt im normalen Alltag sehe, wie viele Prophylaxen werden dann angewendet?
Ja, ich schmunzel, weil das richtig ist. Die Sache ist zum Beispiel, die nehmen wir eine der Prophylaxen, die so eine klassische Prophylaxe ist, die Pneumonie-Prophylaxe. Ja. Die sieht im Prinzip dadurch aus, dass du dreimal am Tag hier inhalierst, ja, und dass du auf Intensivstationen dann eventuell noch so atemerleichternde Lagerungen hast. Die auf einer Normalstation zu finden, ist allerdings dann schon selten.
Ein Pariboy oder ein Flatter, also es gibt ja echt viele, viele Sachen, die man eben machen kann mit den Patienten, gegen Atmen, gegen die Hand, also ganz, ganz viele Sachen, ne?
Absolut, also und, ne, Lungenbelüftung, ja, Strohhalmatmung.
Genau, und das ist eben das, was ich so schade finde, weil das ist eigentlich für mich immer auch noch ein großer Merkmal von der Pflege gewesen, wo sie eben wirklich Profis sind, weil es keine andere Berufsgruppe so ausgiebig gelernt hat wie die Pflege und es wird eben einfach gar nicht praktiziert. Wir übernehmen Aufgaben, was zu delegiert wird, wie Blut abnehmen, was überhaupt vom Grundsatz her im ersten Punkt nicht.
Was aber auch viele Pflegekräfte besser können als Ärzte, weil wir es die ganze Zeit machen.
Dagegen widerspreche ich jetzt nicht, aber es geht für mich eben darum, also ich finde es eben schade, ich finde es schon wichtig für eine Berufsgruppe, dass man ein alleiniges Merkmal hat. Und das
es ist ein bisschen. Für viele Berufskräfte ist es halt das, also die Prophylaxen sind super, super wichtig und das Waschen bzw. Krankenbeobachtung, weil wir ja tatsächlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche am Patienten sind. Und da dann Veränderungen festzustellen, das ist etwas, was die meisten anderen eben nicht so einfach können.
Ich sehe so und so, dass die Grundpflege mit die Königsdisziplin ist. Aber es wird leider aber auch schon in der Ausbildung so generiert, dass das Hiwi-Arbeit ist. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber man ist im ersten Einsatz da und dann heißt es, ja gut, aber jedenfalls kannst du waschen gehen. Geh mal los und waschen. Ne? Also es wird eher so, kriegt diesen Charakter einer Bestrafung, wo es eben so schade ist, weil man nirgendwo besser den Patienten sehen kann, wie mobil er ist, wie der Hautzustand ist. Insgesamt finde ich es sehr schade, dass es eben so missbraucht wird und so einen Stellenwert hat.
Es ist auch, absolut. Ich bin derselben Meinung. Aber es ist halt oft so, dass manche Aufgaben ja nur von den ausgebildeten oder dreijährigen examinierten Pflegekräften durchgeführt werden können. Das ist ja mindestens 40% aller Fälle ist das ja einfach nur Dokumentation und das Abzeichnen von Sachen, die halt gemacht worden sind, damit die rechtlichen Belange dann halt geklärt sind.
Ja, definitiv. Aber andererseits sehe ich es aber auch so, dass dieses Abzeichnen von Sachen unheimlich wichtig ist, weil man Pflege irgendwie auch messen muss. Das Problem ist, wie will man denn etwas bezahlen, was man nicht messen kann? Und mit bezahlen meine ich, wenn oben das große Geld verteilt wird, kann ein Arzt sagen, wir haben 25.000, 30.000 Hüft-Taps dieses Jahr eingebaut und brauchen dafür das und das Geld. Und dann kommt Pflege und sagt, wir haben 35.000 Patienten Empathie gegeben, aber das ist nicht messbar. Ne? Also jetzt überspitzt gesagt.
Empathie, ja. Das ist einfach eine... Na, wichtig ist, dass der Patient am Ende gesund ist. Ob er sich dabei wohlfühlt, ist doch völlig unerheblich für das deutsche Gesundheitssystem.
Das ist mit einer der größten Probleme.
Ja. Das ist leider wahr. Moses, ich bedanke mich für deinen Input und für deine Perspektive, für deine einzigartige Perspektive wahrscheinlich, oder mit einer der einzigartigsten Perspektiven hier in Deutschland. Ich wünsche dir ruhige Nächte und ich danke dir für deine Zeit.
Dankeschön, dass ich was sagen durfte.
Und hätte das jetzt jeder gewusst? Oder muss man vielleicht doch über ein bisschen mehr Wissen verfügen, um diesem Mann helfen zu können? Pflege scheint ja wohl doch mehr zu sein, als die meisten landläufig annehmen.
Absolut, da gebe ich dir recht. Ich meine, nur weil dein Kollege, also diese Pflegefachkraft, professionell gehandelt hat und er über das notwendige Fachwissen verfügte, so konnte er schnell die richtigen Maßnahmen einleiten und ergreifen und damit vor allem auch Schlimmeres verhindern. Denn mal ganz ehrlich, so niedrig wie der HB-Wert des Patienten zu dem Zeitpunkt war, der hätte jede Verzögerung wirklich böse Folgen haben können.
Oh, eine Verzögerung hätte auf jeden Fall üble Folgen nach sich gezogen. Und ich finde, dass man da sehr gut sehen kann, wie wichtig gute interdisziplinäre Teamarbeit ist in der Medizin und wie wichtig es ist, gut ausgebildete und professionelle Pflegefachkräfte zu haben. Denn die Tatsache, dass Moses da so gut reagiert hat mit dem Wissen und dem Chuzpa, was er hatte, als er diesem Arzt gesagt hat, nein, ich mach das nicht, weil ich einen anderen Blick drauf habe und ich kann das auch gut begründen. Das ist etwas, was den Pflegeberuf in seiner Gesamtheit ausmachen kann.
Definitiv, da gebe ich dir recht. Aber vor allem auch, wie du schon erwähnst, das mit der Interdisziplinarität im Teamarbeiten, das hat Moses ja auch gut veranschaulicht. Vor allem, weil er hat ja zwei Blickpunkte. Einmal die medizinische Seite und die pflegerische Seite. Schau mal, aus dem medizinischen Sichtpunkt, da hat er ja auch gesagt, wie es ihm ging als Assistenzarzt. Und er war froh darüber, dass er erfahrene und professionelle Pflegefachkräfte hatte, die ihn unterstützten in Situationen, wo er auch eben halt auf Neuigkeiten getroffen ist. Aber auch seine professionelle Seite hat veranschaulicht, also aus der pflegerischen Sicht, wie wichtig es ist, auch dafür einzustehen, wirklich auch mal Mut zu haben und dazu zu greifen.
Seine eigenen Kernkompetenzen und die Fähigkeiten zu nutzen, die der eigenen Pflegeausbildung zur Verfügung stehen, das ist etwas, das man auf gar keinen Fall ignorieren darf. Denn er sagt ja auch ganz klar, die Pflege hat Kernkompetenzen, die Ärzte eben nicht haben. Sei das jetzt in den Prophylaxen oder in der Krankenbeobachtung. Wenn du eine gute Pflegekraft hast, die wirft einen Blick auf Patienten und kann dir sagen, was passieren wird oder wo Probleme auftauchen können. Und das sind Sachen, die Ärzten oft erst auffallen, wenn sie bereits invasive Maßnahmen durchgeführt haben, wie Laborkontrollen zum Beispiel. Das sind Sachen, die man dann, wo man Schlimmeres auf jeden Fall vermeiden kann. Und nächstes Mal haben wir davon bestimmt wieder eine Geschichte für euch.
Auf jeden Fall. Es ist ja auch so, gerade dieses Wissen, was Moses da gezeigt hat und worüber er verfügt und auch worüber die professionelle Pflege verfügt, das ist auch etwas, was wir einfach weitergeben müssen. Durch Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung.
Das ist ein wunderbares Schlusswort und ich glaube, das können wir genauso stehen lassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere Folge heute. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat und dass wir Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen. Denken Sie daran, Pflege braucht Profis. Wir verabschieden uns mit einem schlauen Spruch von William Osler. Die professionelle Krankenschwester ist einer der größten Segen der Menschheit. Sie nimmt den Platz ein zwischen dem Arzt und dem Priester. Dies waren Ricarda van der Made und Marc Schemeitert. Die Musik in dieser Episode ist Pure Adrenaline von Eddie und wurde mit freundlicher Erlaubnis des Autors verwendet. Für weitere Informationen können Sie uns auf unserer Website diepflegeprofis.wordpress.com besuchen, wo Sie mehr über uns, unsere Podcast-Idee und unsere Geschichten erfahren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.